über Hoffnung nachdenken, was wir heute Morgen tun wollen, dann ist ja die Frage, worauf hoffe ich denn? Dass heute Nachmittag 25 Grad ist und wir in der Sonne sitzen können, kann man auch hoffen. Sieht gerade nicht so aus. Oder die noch berufstätig sind, dass morgen der Chef dich ins Büro ruft und sagt, tolle Arbeit, sie kriegen eine Gehaltserhöhung. Oder was auch immer wir hoffen mögen. Ja, kann ja sein, sowas gibt es ja. Aber meistens muss man, glaube ich, nachfragen. Aber so, wir hoffen ja oft auf sehr diesseitige, sehr Dinge, die mit unserem Leben direkt zu tun haben. Die unser Leben schöner machen, besser machen, einfacher machen. Der Psalmist, der sagt, gut, wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Wahrscheinlich ist das eine etwas andere Sichtweise als das, was wir oft so hoffen. Und deswegen ist ja die Frage, das hängt ja hier nun an der Decke seit einiger Zeit, das mit der Hoffnung. Wir haben auch schon Predigten dazu gehört, einige schon. Und dann ist die Frage, was ist denn damit gemeint? Was sollen wir als Christen denn hoffen? Was dürfen wir hoffen? Was sollten wir hoffen? Worauf soll unsere Hoffnung ausgerichtet sein? Und nun wollen wir uns heute Morgen damit beschäftigen. Die Kraft der Hoffnung ist mir aufgetragen worden, zum Predigtthema zu machen, mit einem Text aus Römer 5, die ersten 5 Verse. Und ich wünsche mir sehr, dass das mit der Hoffnung so ein bisschen runter bis in unsere Herzen fällt heute Morgen. Dass wir hoffnungsvoller, fröhlicher nach Hause gehen, als wir gekommen sind. Ich lese die 5 Verse, die uns da angegeben sind. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Als ich den Text zuerst las, die ersten Male las, habe ich gedacht, da schreibt ein Intellektueller. Da schreibt einer so dicht, so vollgepackt mit Gedanken, dass man schon wirklich einen Augenblick nachdenken muss, um dem zu folgen. Wir wollen uns einfach darauf einlassen. Wir wollen zunächst mal schauen, wie ist denn Paulus zu diesem Text gekommen? Da steht ja was davor. Das fängt ja der Römerbrief nicht mit diesem Kapitel an. In den beiden vorausgehenden Kapiteln hat Paulus im Detail erklärt, dass der Mensch durch den Glauben an Jesus Christus gerecht ist. In Kapitel 3 lesen wir die bekannten und ja auch wichtigen grundlegenden Sätze. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Und dann spricht Paulus davon, dass Jesus am Kreuz das Opfer geworden ist, das Gott uns vor Augen gestellt hat und das wir im Glauben annehmen müssen. Um dann zu der Aussage zu kommen, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht ist ohne Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Im 4. Kapitel zeigt er am Beispiel von Abraham im Wesentlichen, aber auch von David, was Glaube ist und was Vergebung der Sünden heißt. Wir merken, dass das so wichtige Aussagen sind, die wir uns unbedingt vor Augen halten, einprägen sollten. Es wird an ihnen zunächst deutlich, dass wir durch das Leiden und Sterben von Christus mit Gott versöhnt sind, wenn wir es im Glauben annehmen. Gott hat damit seine Gerechtigkeit offenbart. Er hat deutlich gemacht, dass Sünde nicht ungesühnt bleiben kann, sondern durch das Leiden und Sterben Jesu gerichtet wird. Gottes Gerechtigkeit ist damit Genüge getan. Jesus hat sein Werk stellvertretend für die Menschen getan. Er hat die Strafe für die Sünden getragen, weil es kein Mensch tun konnte. Die Folge wäre sonst die Trennung von Gott. Doch auch die Liebe Gottes wird an der Sendung Jesu erkennbar. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so schreibt Paulus an Timotheus. Und nur auf diesem Hintergrund können wir verstehen, warum Gott seinen Sohn gesandt hat und ihm die Last aufgebürdet hat, unsere Sünden zu sühnen. Wir erkennen also am Kreuz Christi nicht nur, dass Gott gerecht ist, sondern auch, dass er die Menschen liebt und sie vor dem ewigen Tod retten möchte. Er möchte uns nicht in seinem Zorn begegnen, sondern in seiner Liebe. Er will, dass wir in Frieden mit ihm leben können. Und diesen Frieden können wir nur haben durch Jesus. Doch wie haben wir Teil an Christus? Wie sind wir vor Gott gerecht? An dieser und an vielen anderen Stellen in der Bibel lesen wir, dass wir die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben haben. Das ist das einzige Sakrament, das einzige, was wir zu unserem Heil brauchen, dass wir an das Wort Gottes, an seine Zusagen glauben, dass wir an Jesus glauben und daran, dass wir Sünder sind und Vergebung unserer Schuld brauchen, allein durch das Opfer Jesu. Wir dürfen seinem Wort vertrauen und uns darauf stützen. Und nun heißt das ja nicht, dass wir jetzt ab sofort dann sündlos wären oder nicht mehr sündigen würden. Aber es heißt, dass wir uns auf die Zusagen Gottes stützen, die er in seinem Wort macht. Wir vertrauen darauf, dass wir in den Augen Gottes gerecht sind. Wir wissen, dass wir bei uns und in unserem Leben, in unserem Denken und Handeln nicht gerecht wären. Aber Gott sagt es uns zu, weil Gott auf Christus und sein Opfer sieht. Und das ist die Grundlage, auf die Paulus zum Beginn unseres Predigttextes hinweist, wenn er sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Und dann ist die Frage an uns, ob wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir Vergebung brauchen. Und wenn wir das bejahen, wenn wir das angenommen haben, dann ergeben sich daraus Folgerungen, Konsequenzen für unser Leben. Die erste Konsequenz, die Paulus nennt, ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Außerdem spricht er von der Geduld, von der Bewährung des Glaubens in der Bedrängnis und schließlich von der Hoffnung und der Gewissheit der Liebe Gottes. Dadurch wird deutlich, dass sich unsere Hoffnung allein auf das Opfer Jesu gründet. Darüber wollen wir nun noch ein bisschen miteinander nachdenken. Dass wir Frieden mit Gott haben, ist eine Folge der Tatsache, dass wir durch das Blut Jesu gerechtfertigt sind. Wenn Gott uns die Sünden vergeben hat, dann hat er nichts mehr gegen uns. Dann sind wir mit ihm versöhnt. Gott hat uns in seinem Wort zugesagt, dass er uns liebt, dass wir das ewige Leben haben, dass wir sogar als Kind und Erbe Gottes ein Recht haben, Gottes Kinder zu sein. Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Man hat mir mal erklärt, dass da, wo da Recht steht, ein juristischer Fachbegriff gebraucht wird. Das ist ein wie auf einen Paragraph, auf den du dich stützen kannst. Ich habe ein Recht. Ich kann zu Gott kommen und sagen, du hast es mir zugesagt. Ich habe ein Recht, dein Kind genannt zu werden. Nun ist dieser Friede mit Gott nicht so ein übernatürliches Gefühl. Wir sind ja als Menschen ohnehin sehr unterschiedlich und Leute, die da nicht so emotional drauf sind, die sagen schon mal, ich fühle aber so nichts und bin ich denn auch richtig? Und ich bin auch da nicht so ein überschwänglicher Typ. Aber wir dürfen uns stützen auf sein Wort, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Du bringst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das dürfen wir uns zusagen. Damit dürfen wir uns gegenseitig stärken und ermutigen. Der Friede mit Gott ist eine Folge des Glaubens an die Zusagen Gottes in seinem Wort. Jesaja weissagt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Von Christus heißt es, er ist gekommen und hat Frieden verkündigt, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Der Friede kommt von Gott und wird uns in seinem Wort offenbart. Das heißt auch, wir bekommen den Frieden nicht dadurch, dass wir lieb sind, uns gut verhalten, dass wir gute Werke tun, mit denen wir meinen, vor Gott glänzen zu können. Oder dass wir uns wenigstens bemühen, ihm zu gefallen. Doch all das, was wir tun, ist so unvollkommen, dass es den Ansprüchen Gottes nicht genügen kann. Würde Gott uns so anschauen, wie wir sind, dann fände er nichts Gutes an uns, womit wir vor Gott bestehen könnten. Frieden mit Gott haben heißt, ein heiles, ein gutes Verhältnis mit Gott haben. Wo wir hier Frieden lesen, da steht das hebräische Wort Shalom und das ist einfach mehr, umfasst viel mehr als wir, wenn wir Frieden haben und eigentlich so nach Waffenstillstand meinen und sagen, naja, zumindest steche ich dem anderen kein Messer ins Kreuz. Frieden im Sinne Gottes heißt, da ist wirklich alles geklärt. Da ist alles in Ordnung. Da ist alles ausgeräumt. Da ist wirklich Friede. Und das ist das, was Gott uns schenkt. Da brauchen wir uns nicht vor irgendwas zu fürchten, was noch irgendjemand aus dem Ärmel zieht. Da ist alles geklärt. Und dieses Verhältnis zu Gott, dieser Friede mit Gott, der hat praktische Folgen, so schreibt uns Paulus. Wenn er hier sagt, dass wir durch den Glauben Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen, dann ist damit natürlich der Zugang zu Gott gemeint. An anderer Stelle schreibt Paulus, dass wir durch Christus Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben. Der Zugang zu Gott ist die praktische Auswirkung des Friedens. Es gibt viele Orte in der Welt, zu denen wir keinen Zutritt haben. Schon unsere privaten Wohnungen sind ja keine öffentlichen Plätze. Wir öffnen unsere Wohnung nur dem, den wir auch hineinlassen wollen. Ähnlich ist es bei Gott. In sein Haus kommen nur solche, die in seinen Augen gerecht sind. Und deshalb gibt es keinen anderen Zugang zu ihm, außer in seinem Sohn Jesus Christus, der ja von sich sagt, ich bin die Tür. Wer also zu Gott kommen will, wer an seinem Reich teilhaben will, der muss zu Jesus Christus kommen. In ihm steht die Tür zu Gott offen. Unter Berufung auf ihn können wir bei Gott frei und umsonst abholen, was er uns geben will. Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Er will uns erhören, wenn wir ihn unter Berufung auf seinen Sohn anrufen. Um Christi willen trägt und erhält er unser Leben und lenkt unsere Schritte auf einen guten Weg. Und weil uns der Zugang zu Gott stets offenstehend, ermahnt der Hebräerbrief, ihn auch zu gebrauchen, wenn er sagt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Wir dürfen zu Gott beten und unser Inneres vor ihm offenbaren. Welch ein Vorrecht. Vor längerer Zeit hat mir ein Bekannter folgende Geschichte erzählt. Der hatte einen Termin bei einem Industriemanager. Er kommt an, meldet sich im Vorzimmer und wird gebeten, noch einen kleinen Moment Platz zu nehmen und darauf zu warten, dass er gerufen wird. Während er da sitzt, da kommt so ein kleiner Junge an, der kommt um die Ecke geflitzt und fragt keinen Menschen und saust gerade durch bis ins Chefbüro. Mein Bekannter wundert sich ein wenig. Und als der Junge dann zurückkommt, da fragt er ihn, darfst du das? Kannst du einfach so hier durchsausen? Da sagt der Junge, ganz erstaunt, er ist doch mein Vater. Ja, das ist das Verhältnis, das wir zu Gott haben dürfen. Zu dem gewaltigen, großen Gott. Wo andere sich vielleicht im Vorzimmer anmelden und abwarten müssen. Er ist doch mein Vater. Ist das nicht schön, dass wir zu diesem Herrn kommen dürfen, mit all dem, was uns belastet, bewegt, kränkt und Sorgen macht. Und dann dürfen wir neue Hoffnung haben. Nun wissen wir, dass Christsein kein Spaziergang ist. Der Glaube wird stets neu herausgefordert. Paulus sagt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Wenn Paulus von Bedrängnis spricht, denkt er daran, dass Christen um ihres Glaubens willen benachteiligt, verachtet, bedrängt, verfolgt werden. Das war damals in Rom schon so, Anfang der 60er Jahre unter Nero. Und das ist heute in vielen Ländern der Welt auch nicht anders. Aber es gilt, was in Vers 2 des Predigttextes steht, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt und wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Darüber dürfen wir uns freuen. Wir dürfen danken und voller Hoffnung sein im Blick auf die kommende Herrlichkeit Gottes. Dabei geht es zunächst gar nicht so um uns, um unser Heil, um unser Wohlergehen, sondern es geht zunächst darum, dass Gott geehrt wird. Darauf soll mein Glaube, meine Hoffnung ausgerichtet sein, auf das, was Gott tut, was er ist, wie er ist. Aber dann geht es eben auch um mich und die Befriedigung meiner Wünsche und Bedürfnisse. Wir freuen uns aber nicht nur dieser Hoffnung, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse und Trübsale, die wir erfahren und erleiden. Ja, wir freuen uns auch der Bedrängnisse. Damit sind zum einen all die Ausgrenzungen, die Verfolgung, die Bedrängnis gemeint, in die ein Christ kommt, weil er sich zu Christus bekennt. Aber es sind auch die Probleme, die Sorgen, die Nöte unseres Lebens, Unglücke, Krankheiten, Verlust eines lieben Menschen, all das, was uns Mühe macht, was uns traurig macht, was uns fragen lässt, warum? Warum das Leid, warum die Not, warum bricht das in mein Leben ein? Darin dürfen wir unsere Hoffnung haben. Darin darf unser Glaube gestärkt werden, dass wir in allem Leid festhalten, dass er unser liebender Vater ist. Wir dürfen die kommende Herrlichkeit Gottes bezeugen. Wie kann das gehen? Erzähle ich hier fromme Geschichten, die in Wirklichkeit nicht lebbar sind? Kann ich wirklich so mit Gott und für ihn leben? Komme ich nicht ins Fragen? Gott hat uns doch lieb und will nur unser Bestes. Wieso jetzt dieses? Warum geschieht mir das? Gott will unser Bestes, aber was ist unser Bestes? Wenn wir Paulus und seinen Gedanken in diesem Text folgen, dann ist unser Bestes, dass wir im Glauben gegründet werden. Bäume, die nur schönes Wetter erleben und nie dem Sturm ausgesetzt sind, werden nie tiefe Wurzeln bekommen. Ich erlebte das vor kurzem. Vor circa 4 Wochen starb eine gute Bekannte von uns im Alter von 60 Jahren an einer schweren Krankheit. Kurz vor ihrem Tod schrieb ihr Mann: Dankt Gott mit uns für den Frieden und die Hoffnung, die mein Herz und das meiner Frau jeden Tag erfüllt. Betet, dass wir weiter darin gehen dürfen. Wir durften bezeugen, wie wunderbar unsere Hoffnung auf den Himmel ist. Bei der Trauerfeier bezeugten viele, die sie in den letzten Wochen besucht haben, wie sehr diese Hoffnung aus diesem Krankenbett heraus strahlte. Wir rühmen uns der Trübsale. Ich sage nicht, guckt auf mich, dann wisst ihr, wie das geht, ganz gewiss nicht. Aber wir dürfen doch in dieser Erwartung, in dieser Hoffnung leben, dass Gott die Kraft gibt an dem Tag, wo sie gebraucht wird. Dass wir gewappnet sind und dass wir uns dessen gewiss sind, dass wir nicht auf Wolke 7 zum Himmel schweben, sondern dass das Leben oft ganz starke Herausforderungen darstellt. Und wir dürfen wissen, wir müssen wissen, dass wir die Anfechtungen und Nöte nicht aus uns selbst heraus bewältigen, sondern allein, weil Christus uns trägt und die Kraft gibt. So wie der Beter des 23. Psalms bekennt: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Durch jede Anfechtung und Not lernen wir Geduld und Durchhaltevermögen. Dadurch wird unser Glaube gestärkt und gefestigt. Wer nicht an Jesus glaubt, der sieht das nicht, der versteht das nicht. Und auch manche Christen sind blind dafür, wenn sie gepredigt bekommen, dass es Christen immer zu gut geht auf der Erde, dass es sie durch den Glauben Wohlstand bekommen und nicht krank werden. Aber ein solcher Glaube trägt weder durchs Leben und schon gar nicht durchs Leiden. In Vers 4 des Predigttextes steht: Geduld aber bringt Bewährung. Bewährung aber bringt Hoffnung. Durch das Durchhalten in schweren Zeiten und finsteren Tälern bewährt sich unser Glaube. Da wird er gestählt, da bekommt er Tiefgang. Und da zeigt sich seine Echtheit. Bäume mit flachen Wurzeln knicken bei Sturm schnell um. Tiefwurzler sind fest verankert in Christus. Und ein solcher Glaube bewährt sich bis ans Ende und lebt in der Hoffnung auf die Gemeinschaft mit Jesus. Die Bibel beglückwünscht einen Menschen, der um Christi willen solche Bedrängnisse erfährt. Jakobus schreibt: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Der Glaube bewährt sich in der Bedrängnis. Wer sich mitten in der Bedrängnis darauf stützt, dass Gottes Zusagen Hand und Fuß haben, dass er die Macht hat, das zu geben, was er verheißen hat, der wird die Bedrängnis erdulden. Er wird in seinem Glauben umso gewisser werden. Ja, die Bedrängnis wird uns umso hoffnungsvoller machen im Blick auf die Zukunft. Unser irdischer Weg geht einmal zu Ende, aber das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott, das ist für immer. Ich meine, Bewährung wäre, wenn wir nicht scheitern, wenn wir nicht irre werden, nicht sagen: Ich habe mal einen kennengelernt, der als Christ im Krieg war in Russland und der all das Elend sah und dann gesagt hat: Also wenn Gott so ist und sowas zulässt, dann brauche ich ihn nicht. Und das ist ja menschlich nachvollziehbar. Aber Bewährung heißt, ich halte fest und ich vertraue in allen Problemen des Lebens, in allen Situationen, die mir begegnen, auf ihn. Ich werfe den Glauben nicht weg, sondern ich bleibe treu, weil er treu bleibt. Bewährung. Das ist so wie den Haftentlassenen. Müssen sich bewähren. Kriegen dabei einen Helfer. Da dürfen wir als Gemeinde uns gegenseitig sein. Bewährungshelfer. Helfer, die sich gegenseitig stützen, wenn es eng wird. Paulus spricht in unserem Predigttext zweimal von der Hoffnung. Gleich zuerst nach der Feststellung, dass wir Frieden mit Gott haben, sagt er, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Der Glaube an Jesus macht einen Menschen hoffnungsvoll. Aber die Bedrängnisse, die Nöte und Ängste, die er leidet, führen zu einer Bewährung der Hoffnung und damit zu einer noch viel lebendigeren und gewisseren Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Manche Predigten, die man in Gemeinden hin und her hört, kreisen oft um irdische Ziele. Fragen, wie man sein Leben bewältigt, wie man mit Krisen umgeht und dass Gott immer an unserer Seite ist und uns hilft. Das ist ja auch richtig. Aber Paulus sieht tiefer, indem er sagt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird, drückt er doch aus. Auf diese Hoffnung können wir unser Leben gründen. Das ist für uns das Wichtigste, das Entscheidende. Ihr gegenüber ist alles andere vorläufig. Das führt den Apostel nicht zur Geringschätzung der Schöpfung oder zur Todessehnsucht. Er nimmt das irdische Leben an, aber er freut sich an den Gaben Gottes und auch daran, dass er Gott mit der Verkündigung des Evangeliums dienen darf. Er kümmert sich um Menschen, hilft zum Glauben und gewiss auch zu einem ordentlichen Lebenswandel. Aber so bedeutsam das alles ist, dieses Leben ist nicht das Letzte, sondern das Vorletzte. Und wir dürfen uns diese von der Bibel vorgestellte Ordnung nicht verkehren lassen. Da stellt sich die Freude, freuen wir uns noch auf den Himmel? Oder schauen wir nicht doch viel lieber auf unsere Leistungen und Errungenschaften hier im Leben? Was ist Inhalt unserer Gespräche, die wir miteinander führen? Können wir andere im Angesicht des Leids mit dem Wort aus der Bibel trösten und ermutigen? Oder haben